Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa 10 Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zur Titanic, die in der Nacht des 14. April 1912, also in dieser Woche vor 106 Jahren, mit einem Eisberg kollidiert ist. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
April 1912. Es ist ein klarer, eiskalter Sternenhimmel. Im Mastkorb der Titanic, dem größten Schiff der Welt, 30 Meter über dem Meer, sitzen die beiden Matrosen Frederick Fleet und Reginald Lee. Sie starren auf das Meer in Richtung Westen. Es ist kurz vor Mitternacht. Die meisten der über 1.300 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder schlafen bereits. In den Salons der ersten und zweiten Klasse genießen noch einige Nachtschwärmer die letzten Minuten des Tages. In den Kajüten der dritten Klasse werden viele vom neuen Leben in Amerika träumen. Wie Blei liegt das Meer. Keine Welle bricht sich mit weißer Schaumkrone in der mondlosen Nacht. Das Schiff macht 22 Knoten Fahrt. Höchstgeschwindigkeit. Der Fahrtwind beißt in die Augen der beiden Matrosen, die nach Eisfeldern Ausschau halten sollen. Insgesamt 5 Eiswarnungen hat das Schiff in den letzten Stunden erhalten. Die Außentemperatur ist um 7 Grad gefallen. Ein Fernglas haben die beiden Matrosen nicht. Das ist nicht vorgesehen im luxuriösesten Schiff der Welt. Frederick Fleet wird später vor der amerikanischen Untersuchungskommission auf die Frage nach einem Fernglas aussagen.
Mr. Fleet, während der Zeit, die Sie als Ausguck gearbeitet haben, wurden Sie dazu angehalten, ein Fernglas zu benutzen?
Ja, Sir.
War das die erste Reise, die Sie jemals unternommen haben, auf der Sie kein Fernglas benutzt haben?
Ja, Sir.
Wo haben Sie nach einem Fernglas gefragt?
Wir haben danach gefragt, bevor wir Southampton verließen, ob für den Ausguck ein Fernglas vorhanden ist. Und sie teilten uns mit, dass dafür keins vorgesehen ist.
Waren denn keine Ferngläser auf der Brücke oder in anderen Abschnitten des Schiffes?
Das wussten wir nicht. Wir wussten nur, dass wir ein paar in Belfast hatten. Als wir danach wieder fragten, sagten sie, dass für uns keine da sind.
Es ist nur eines der vielen Sicherheitsprobleme und Versäumnisse, die von den Untersuchungskommissionen aufgedeckt werden. Der sogenannte Schnelldampfer der britischen White Star Line ist ein Schiff der Superlative. Er tritt gerade vom englischen Southampton Richtung New York seine Jungfernfahrt an. In 3 Jahren Bauzeit ist nicht nur das größte Schiff der Welt entstanden, es ist auch das schönste Schiff, mit unvorstellbarem Luxus ausgestattet. Mit einer Länge von 269 Metern, 28 Metern Breite und 56 Metern Höhe, mit insgesamt über 46.000 Bruttoregistertonnen, sollte die Titanic für den Liniendienst zwischen Europa und den USA eingesetzt werden. Sie nimmt bei jeder Fahrt bis zu 2.400 Passagiere auf. Die Ausstattung der ersten Klasse sorgte schon vor der Fertigstellung des Schiffes für Legenden. Allein für die 750 Passagiere der ersten Klasse gab es diverse Rauchsalons, Cafés und Lounges, Bibliotheken, eine Squashhalle, ein Schwimmbad und Räume mit Sportgeräten. Für die damalige Zeit ein Novum. Die feine Ausstattung im überbordenden Stil der Belle Époque erinnerte eher an ein schwimmendes Schloss als an ein Passagierschiff. Auch die 550 Reisenden der zweiten Klasse und die 1.100 Reisenden der dritten Klasse waren für die damalige Zeit äußerst komfortabel untergebracht. Die technische Ausstattung stellt neue Maßstäbe. In 29 Kesseln verbrannten täglich über 600 Tonnen Kohle und trieben die Titanic mit maximal 60.000 Pferdestärken durch den Atlantik. Automatische Schotten machten das Schiff praktisch unsinkbar, so zumindest die Konstrukteure. Später wusste man es besser und lernte aus den Fehlern. Wie sagte doch ein Matrose beruhigend zu einem Passagier? Gott selbst kann dieses Schiff nicht versenken. Trotz aller Superlative, an ausreichende Rettungsboote für alle Passagiere hatte man nicht gedacht. Oder wollte man hier sparen? Gehörte doch die Rettung einer dritten Passagierklasse nicht in die bürgerliche Vorstellungswelt? So verfügt die Titanic im entscheidenden Moment über nur geringfügig mehr als die in Großbritannien gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl von 960 Plätzen in den Rettungsbooten. Es ist 21 Minuten vor Mitternacht, 23.39 Uhr. Frederick Fleet und Reginald Lee sehen von ihrem Krähennest aus angestrengt in die Nacht. Plötzlich taucht etwas Schwarzes in der Buglinie des Schiffes auf. Noch zögern sie, vielleicht ist es eine Täuschung. Wertvolle Sekunden verstreichen. Dann sind sie sicher. Vor dem Schiff schwimmt ein Eisberg. Sie schlagen dreimal die Glocke, geben sofort telefonisch Alarm zur Brücke. Eisberg voraus. Der erste Offizier William Murdoch befiehlt äußerste Kraft zurück. Doch der Koloss aus Stahl schiebt sich unaufhaltsam vorwärts. Dann reagiert er endlich, weicht nach links ab. Doch es ist zu spät. Um 23.40 Uhr ist ein leises Knirschen an der rechten Bordwand zu hören. Es ist so leise, dass im Schiff nur wenige den Zusammenstoß bemerken. Die meisten schlafen, erschöpft vom Nichtstun an Bord. Major Arthur Peutschen steht gerade in seiner Kabine.
Das Dinner war ein außerordentlich gutes Dinner. Ich ging danach in den Rauchersalon. Wir saßen da und redeten und rauchten natürlich. Vielleicht so bis 20 Minuten nach 11. Es könnte auch etwas später gewesen sein. Ich hatte gerade meine Kabine erreicht und wollte mich ausziehen, als ich etwas fühlte, als wenn eine große Welle gegen unser Schiff gelaufen wäre. Es erbebte durch irgendetwas. Ich nahm sofort meinen Mantel und ging an Deck. Ich wollte gerade den großen Treppenaufgang raufgehen, als ich einen Freund traf, der sagte, wir haben einen Eisberg gestreift.
Der zweite Offizier Charles Lightoller liegt schon in seiner Kajüte. Instinktiv wacht er auf. Irgendetwas ist nicht in Ordnung.
Es war wie ein leichter Schock, ein leichtes Vibrieren und so ein schleifendes Geräusch. Sie wich überhaupt nicht vom Kurs ab, so viel ich mitbekommen habe.
In der dritten Klasse, tief unter den noblen Decks der Titanic, schläft im Vorschiff der 21-jährige Ire Daniel Buckley aus King Williamstown.
Ich wollte hier rüberkommen, um Geld zu machen. So habe ich die Titanic gewählt, weil das auch ein ganz neues Dampfschiff war. Da waren noch drei andere Jungs aus meinem Dorf, mit denen ich zusammen in der Kabine geschlafen habe. Ich hörte irgendein fürchterliches Geräusch und ging raus auf den Gang. Das Erste, was ich bemerkte, war, dass meine Füße nass wurden. Zwei Seeleute kamen vorbei und sie riefen, alle an Deck oder ihr werdet untergehen.
Daniel Buckley zieht sich an und geht an Deck. Seine drei Freunde wird er nicht wiedersehen. Der Eisberg hat das Schiff an der Steuerbordseite vom Bug an wie eine Blechdose aufgeschlitzt. Innerhalb weniger Minuten strömen Hunderte, Tausende Tonnen Wasser in die vorderen Lade- und Maschinenräume. Bereits nach 5 Minuten hat das Schiff eine Schräglage von 5 Grad über den Bug. Die folgenden dramatischen 160 Minuten werden durch die Aussagen von Überlebenden vor dem amerikanischen Senatsuntersuchungsausschuss unter Leitung von Senator William Smith und dem britischen Untersuchungsausschuss unter Leitung von Lord Mercy rekonstruiert. Aussage von Samuel Hemming, angeheuert als Lampentrimmer auf der SS Titanic. Mr. Hemming steht unter Eid.
Mr. Hemming, wo leben Sie?
51 Kingsley Road, Southampton.
Wie alt sind Sie?
43.
Ihr Beruf?
Seemann.
Wurden Sie durch irgendjemanden aufgeweckt?
Ich wurde durch den Zusammenstoß wach, Sir.
Was machten Sie, nachdem Sie wach geworden waren?
Ich stand auf und sah durch das Bullauge, um zu sehen, was wir getroffen hatten. Ich machte noch eine Bemerkung zu einem aus den Laderäumen. Es wird Eis gewesen sein.
2 Minuten nach dem Zusammenstoß ist Kapitän Edward J. Smith auf der Brücke. Es ist die letzte Fahrt des höchst bezahlten und wahrscheinlich berühmtesten Kapitäns der Welt. ein vor Eleganz und Selbstbewusstsein strotzender Herrscher über das größte und schönste Schiff der Welt, mit 2200 Passagieren und Personal an Bord. Was kann diesem Schiff schon passieren, wird er gedacht haben, als er den dunklen Eisberg am Heck des Schiffes verschwinden sieht. Trotzdem lässt er sofort den Konstrukteur des Schiffes, Thomas Andrews, auf die Brücke rufen. Als dieser nach 10 Minuten eintrifft, beginnt er mit ihm einen Rundgang durch das Schiff. Währenddessen stehen die Heizer in den vorderen Kesselräumen bereits hüfttief im Wasser, schleppen die Angestellten der königlichen britischen Post die Postsäcke aus den überschwemmten Lagerräumen. In das Vorschiff der Titanic presst das Wasser. Es sind schon mindestens 3000 Tonnen. Aussage von Mr. John T. Hardy, angeheuert als Chefsteward der zweiten Klasse auf der SS Titanic. Mr. Hardy steht unter Eid.
Mr. Hardy, haben Sie irgendwo Wasser in das Schiff kommen sehen?
Nicht, bis ich losgegangen bin, um es mir anzusehen. Ich habe es auch wirklich nicht gesehen. Ich hörte es aber. Es hörte sich mächtig an, wie ein großer Strom.
Wie meinen Sie das?
Es kam schnell herein, man konnte es aber hören, wie es nach unten rauschte. Stellen Sie sich eine große Masse Wasser, das kontinuierlich strömt, vor. Dieses Strömen des Wassers hörte ich. Natürlich stieg es auch. Wir konnten zusehen, wie es langsam an den Treppen stieg.
Lampentrimmer Samuel Hemming kehrt in seine Kajüte zurück und will sich gerade hinlegen.
Wir gingen wieder zurück in unsere Kabine. Dann kam plötzlich ein Tischler vorbei und sagte, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich rauskommen, Jungs. Sie nimmt viel Wasser und 1, 2, 3 ist sie bis zu den Sporträumen vollgelaufen. Er ging weiter, als dann ein Bootsmann kam und uns zurief, kommt raus, Jungs, ihr habt nur noch eine halbe Stunde zu leben. Er sagte dann noch, behaltet es für euch und lasst es niemanden wissen.
Um 0 Uhr und 3 Minuten kommt Kapitän Smith mit Thomas Andrews vom Rundgang zurück. Sie wissen, dass das Schiff untergehen wird, unaufhaltsam sinkt, verloren ist. Doch sie bewahren Haltung, wie es sich für zwei englische Gentlemen gehört. Das Unfassbare kann eigentlich nicht geschehen. Ein unsinkbares Schiff, dieses Schiff, kann, darf nicht sinken. 2 Minuten später, es ist 0 Uhr und 5 Minuten, befiehlt Smith, die Passagiere zu wecken, Rettungswesten anzulegen und die Rettungsboote klarzumachen. Weiß er zu diesem Zeitpunkt, dass die Titanic zu wenig Boote für die vielen Menschen hat? Kümmert er sich aus diesem Grund nur um die Passagiere der ersten Klasse, seiner Klasse? Helen Bishop ist mit ihrem Mann Dickinson auf der Rückreise von einem Englandbesuch. Das junge Paar reist in der ersten Klasse. Sie werden sicher Zukunftspläne geschmiedet haben auf dieser Reise, denn sie erwarten Nachwuchs. Helen Bishop ist schwanger.
Wir sahen überall auf dem Deck nach und sind dann dort noch eine Weile geblieben, als einer der Stewards vorbeiging und über uns lachte. Er sagte, gehen Sie wieder runter. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Wir haben nur ein kleines Stück Eis getroffen. Dann sind wir wieder in unsere Kabine gegangen und haben uns hingelegt. 15 Minuten später sind wir durch den Mann geweckt worden, der seine Kabine neben uns hatte. Wir waren auf Deck B Nummer 47. Er sagte uns, wir sollten besser rauskommen. So zogen wir uns wieder an, ordneten unsere Sachen und gingen nach oben. Nach 5 oder 10 Minuten sprach einer der Männer, mit denen wir zusammenstanden, mit dem Kapitän. Der kam gerade von der Brücke runter.
Mrs. Bishop, erinnern Sie sich, wer der Mann war?
Mr. Astor.
Colonel Astor?
Ja, der Kapitän sagte ihm etwas mit einem bestimmten Unterton. Er kam dann zu unserer Gruppe und seiner Frau zurück und sagte uns, dass wir besser die Rettungswesten anlegen sollten. Später hörte ich den Kapitän ansagen, dass alle ihre Westen anlegen sollten.
Jener Mr. John Jacob Astor IV., nachdem Senator Smith die junge Frau fragt, ist nicht nur ein wichtiges Mitglied der New Yorker Gesellschaft, sondern auch eines der reichsten. Auf der Titanic bewohnte er die Parlor Suite, die teuerste Suite auf dem Schiff. Kein Wunder, dass der Kapitän sich solch einem Gast besonders zuwendet. In knapp 10 Seemeilen Entfernung liegt der britische Frachter Californian. Sein Kapitän Stanley Lord hat die Eiswarnungen ernst genommen und die Maschinen gestoppt. Damit stand aber auch der Generator für die Stromversorgung. Das Funkgerät war tot. Während die Besatzung noch schläft, wirft der Heizer Ernest Gill noch einen Blick auf die hell erleuchtete Titanic. Was wird er in jener Nacht beim Anblick des schwimmenden Palasthotels empfunden haben? Neid vielleicht bei der Vorstellung von all dem Luxus, so greifbar nahe. Er wird davon dem Untersuchungsausschuss nichts berichten. Vor diesem zählt nur die Rekonstruktion der Ereignisse.
Es war meine erste Fahrt auf der Californian. Um 11.56 Uhr bin ich aufs Deck gegangen. Die Sterne schienen in jener Nacht richtig zu funkeln. Es war sehr klar und ich konnte über eine große Entfernung sehen. Ich schaute über die Reling auf der Steuerbordseite und sah die Lichter von einem sehr großen Schiff, vielleicht 10 Meilen entfernt. Ich konnte ihre Lichter in der ganzen Breite sehen. Ich habe sie eine Weile beobachtet. Später machte mich mein Mate William Thomas wach. Er hörte das Eis an den Bordwänden entlang kratzen und fragte, sind wir im Eis? Ich antwortete, ja, es scheint aber nach Steuerbord weniger zu sein, denn ich habe dort einen großen Dampfer mit voller Geschwindigkeit gesehen. Er sah aus wie ein großer Deutscher.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Titanic bereits einige tausend Tonnen Wasser im Vorschiff. Deutlich liegt der Bug tiefer im Atlantik. Die Kalifornien ist das nächste Schiff, hätte noch rechtzeitig zur Rettung eintreffen können. Hätte. Während Ernest Gill in seine Kajüte geht, bahnt sich nicht weit von ihm die Katastrophe an. Der kanadische Offizier und Geschäftsmann Major Arthur Poitchen.
Ich wartete so etwa 10 Minuten, als ich eine ganze Reihe von Ladies und Gentlemen aufs Deck kommen sah. Sie schienen sehr ernst. Ich ging dann zu meiner Kabine und wechselte so schnell wie möglich meine Abendgarderobe in wetterfeste Kleidung. Danach traf ich in der Halle eine Menge Leute, die bereits ihre Rettungswesten angelegt hatten. Einige Frauen weinten, eigentlich viele von ihnen. Es war ein ernster Anblick und ich begann zu begreifen, dass es möglicherweise doch recht schlimm steht. Ich ging daraufhin zum Bootsdeck und sah, dass sie dort schon Vorbereitungen getroffen hatten.
Seit 0.05 Uhr macht die Mannschaft die Rettungsboote klar, teilweise unter Mithilfe von Passagieren. Doch es sind nur 20 Boote an Bord für insgesamt 1.178 Menschen. Auf dem Schiff befinden sich aber 2.228 Menschen. Im Salon der ersten Klasse hat in der Zwischenzeit Kapellmeister Wallace Henry Hartley seine 8 Musiker versammelt. Die White Star Line hat ihn von der konkurrierenden Cunard Line abgeworben. Man wollte für das beste Schiff auch die besten Musiker. Zur Beruhigung der Passagiere, auch zur eigenen Beruhigung sicherlich, einige von ihnen waren zuvor noch nie auf einem Schiff gefahren, spielen sie jetzt Ragtime. 0.14 Uhr betritt Kapitän Smith den Funkraum. Die beiden Funker werden ihn fragend angesehen haben. Wie ernst ist es um das Schiff wirklich bestellt? Nun endlich, 35 Minuten nach dem Zusammenstoß, befiehlt Smith den Notruf zu senden. MGY, die Kennung der Titanic, und CQD, Notruf an alle, oder auch Quick Danger, kommt schnell, Gefahr. Kurz darauf sendet die Titanic auch den SOS-Code. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Es ist seit der Berliner Internationalen Funkkonferenz von 1906 das Standardsignal für Schiffsnotrufe, konkurriert allerdings immer noch mit dem Funksignal der amerikanischen Firma Marconi, die versucht, ihr früheres Monopol aufrecht zu erhalten. Ihre Funker arbeiten auf der Titanic. Der 22-jährige Assistent des Funkers, Harold Bright, vor dem amerikanischen Ausschuss.
Mr. Bright, wurde die Nachricht unmittelbar gesendet?
Unmittelbar.
Wissen Sie noch, was Sie gesendet haben?
Jawohl.
Bitte erklären Sie uns dies.
CQD ein halbes Dutzend Mal. Dann MGY ein halbes Dutzend Mal.
6 Minuten später, um 0.20 Uhr, hört der Funker des Passagierschiffes Carpathia den Notruf.
Mr. Cottam, erinnern Sie sich noch an den Inhalt der ersten Nachricht, die Sie empfangen haben?
Kommen Sie sofort. Wir sind mit einem Eisberg zusammengestoßen. Es ist ein CQD. Das war die erste Nachricht.
Wie viel Zeit verging von dem Augenblick, als Sie den Notruf erhielten und bis Sie den Kapitän darüber informierten?
Ein paar Minuten vielleicht.
Sendeten Sie danach eine Nachricht an die Titanic?
Ich sendete ihr einfach unsere Position.
Die Carpathia befindet sich zu diesem Zeitpunkt etwa 4 Stunden von der Titanic entfernt. Doch zwischen ihnen liegen große Eisfelder mit zahlreichen Eisbergen. Ungeachtet der Gefahr befiehlt Kapitän Arthur Rostron sofort volle Kraft voraus, mit Kurs auf das sich in Seenot befindende Schiff. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, lässt er sogar die Heizung der Passagierräume abschalten. Auf der Titanic schickt in der Zwischenzeit Kapitän Smith die Passagiere der ersten Klasse persönlich an Deck. Mrs. Stuart White befindet sich mit Gesellschafterin, Dienstmädchen und Diener auf der Rückreise von einem Frankreich-Aufenthalt. In der warmen Jahreszeit lebt sie ansonsten in ihrer Sommerresidenz am Meer, im Winter im Hotel Waldorf Astoria in New York City. Auf dem Schiff hat sie für sich und ihre Angestellten die erste Klasse gebucht.
Nichts, überhaupt nichts wurde über die Rettungsboote gesagt, bis Captain Smith kam und uns allen befahl, die Schwimmwesten anzulegen. Das taten wir dann auch.
0.40 Uhr. Eine Stunde nach dem Zusammenstoß soll das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen werden. Doch niemand will einsteigen. Ist die Titanic nicht unsinkbar?
Es gab überhaupt keine Aufregung. Niemand schien sich zu fürchten oder ängstlich zu sein. Niemand war panisch. Da war sogar eine Menge Pathos, wenn die Ehemänner ihre Frauen küssten und ihnen Goodbye sagten. Wir saßen in dem zweiten Boot. Nachdem wir uns vom Schiff abgestoßen hatten, sahen wir eigentlich nichts mehr von dem, was später geschah. Später hörten wir dann die Schreie der Leute aus dem Zwischendeck, als sie runterging. Aber wir sahen nichts von dieser grauenhaften Geschichte.
Während der Dampf mit ohrenbetäubendem Geräusch aus den Kesseln abgelassen wird, sitzen im ersten Rettungsboot statt der möglichen 65 nur 28 Menschen. Auf der Steuerbordseite ist der zweite Offizier Charles Lightoller für die Rettungsboote verantwortlich. Er rechtfertigt sich später vor dem Untersuchungsausschuss.
Mr. Lightoller, wie kam es dazu, dass Sie nicht mehr Menschen in dieses Rettungsboot einstiegen ließen?
Weil ich dachte, es wäre vielleicht nicht sicher genug.
In einem großen Notfall wie diesem, mit den offensichtlich beschränkten Möglichkeiten, hätten Sie da nicht alle Anstrengungen unternehmen müssen, mehr Menschen in dieses Boot zu bekommen?
Ich wusste nicht, dass es so wichtig war. Ich hatte eigentlich keine Idee, wie dringend es war.
Sie wussten nicht, dass es wichtig war?
Nein, nicht am Anfang.
Um 0.45 Uhr wird die erste Notrakete in die sternenklare Nacht geschossen. Mit einem Zischen steigt sie auf und explodiert mit lautem Knall. Doch noch gibt es kein verbindliches Reglement für Notsignale auf See. Auf der Brücke der Kalifornien sieht man die Signale, reagiert aber nicht, denkt eher an ein kleines Feuerwerk zur Belustigung der Passagiere dieses gewaltigen Schiffes. Dass sich die vielen Lichterreihen des Schiffes langsam zum Bug neigen, übersieht der wachhabende Offizier. Charles Lightoller versucht jetzt auch die anderen Rettungsboote zu besetzen. Von jetzt an gilt das alte Seemannsgesetz, Frauen und Kinder zuerst. Es wird fast bis zur letzten Minute aufrechterhalten.
Wie wurden die Passagiere zu den Rettungsbooten eingeteilt?
Nach dem Geschlecht.
Wann immer Sie eine Frau gesehen haben?
Korrekt.
Wurde sie aufgefordert, in diese Boote zu gehen?
Außer den Stewardessen. Wir haben einige von ihnen zurückgewiesen.
Waren die Menschen auf das alles vorbereitet?
Perfekt, ruhig und vorbereitet.
Irgendein Stoßen, Schlagen und Drängen?
Als wären sie in einer Kirche. Sie hätten nicht ruhiger sein können.
Ist es der Glauben an die unsinkbare Titanic? Ist es die Disziplin der bürgerlichen Oberschicht, der neuen Aristokratie? Ist es die Trägheit der Passagiere in der dritten Klasse, die später Soziologen feststellen wollen? Wer will schon den Aufenthalt an Bord dieses Schiffes, der Superlative, eintauschen gegen die harten Sitzbänke der Rettungsboote? Einige der Passagiere müssen regelrecht in die Boote gezwungen werden. Der Auswanderer Daniel Buckley.
Da war ein Mädchen aus meinem Dorf, und als sie gerade in das Boot übersteigen sollte, dachte sie wohl, dieses Boot geht unter. Sie hieß Bridget Brantley. Also kletterte sie an einem der Seile wieder hoch aufs Deck der Titanic. Sie dachte, es wäre dort sicherer als in dem Rettungsboot. Sie war gerade oben angelangt, als einer der Seeleute sie wieder zurück ins Boot holte und sie dort festhielt.
Im Innern des Schiffes sind längst alle Schotten geschlossen. Doch unaufhaltsam strömen gewaltige Wassermassen in das Schiff, überfluten die Schotten und steigen langsam in die oberen Decks. Doch sowohl die Angestellten der Königlichen Post als auch die Heizer, Maschinisten und Ingenieure arbeiten weiter, sorgen für Strom, bedrängt von dem immer weiter steigenden Wasser. So wird die Titanic in vollem Licht untergehen. kein Verschwinden in dunkler Nacht. So spektakulär und öffentlich, wie sie in Dienst gestellt worden ist, wird sie enden. Seit 1 Uhr werden die Rettungsboote nacheinander zu Wasser gelassen. Die wenigsten sind voll belegt. Immer noch gilt der Befehl, keine Männer dürfen das Schiff verlassen, außer denen, die unmittelbar zur Führung der Rettungsboote abgeordnet sind. Der amerikanische Oberst Archibald Gracie hält sich um diese Zeit auf dem A-Deck der ersten Klasse auf.
Moody war sein Name. Er sagte, kein Mann hinter diese Linie. Dann gingen die Frauen hinter die Linie. Kurz darauf sah ich Mr. Strauss und Mrs. Strauss. Ich hörte sie diskutieren, dass, wenn sie gehen, sie zusammengehen. Wir versuchten, Mrs. Strauss zu überzeugen, alleine zu gehen, ohne ihren Mann. Aber sie sagte nein. Dann wollten wir für ihren Mann eine Ausnahme machen. Er war auch schon etwas älter. Aber er sagte wieder nein. Er wollte sein Schicksal mit dem der anderen Männer teilen. Und er wird auf keinen Fall gehen. Ich habe ihn dann dort gelassen.
Das Ehepaar Ida und Isidor Strauss waren deutsche Auswanderer, die in Amerika ihr Glück gesucht haben. Sie kehren gerade von einem Besuch ihrer Tochter in Bayern zurück. Es sollte die letzte Reise sein. Währenddessen bleiben einige berühmte Männer in der ersten Klasse gelassen. Da sitzen zu den Klängen der Jazzband der Militärberater des amerikanischen Präsidenten Archibald Butt, der Multimillionär John Jacob Astor IV. Aus New York, der Straßenbahnkönig von Philadelphia George D. Widener und John B. Thayer, der Präsident der Pennsylvania Railroad. Vom Rauchsalon aus beobachten sie, wie die Rettungsboote besetzt und zu Wasser gelassen werden. Colonel Gracie.
Ich sah 4 Gentlemen allein im Rauchersalon. Sie schienen mir dessen absolut bewusst darüber zu sein, was sie dort machten, und ignorierten alles, was um sie herum auf den Decks stattfand.
Da ist auch der Besitzer der White Star Line, Joseph Bruce Ismay. Was wird in ihm vorgegangen sein? Welche Gedanken werden ihn bewegt haben angesichts des so jähen Endes seines Traums? Irgendwann wird er doch noch einen Platz auf einem der Rettungsboote finden. Später, nach der Rettung, wird man ihm dies vorhalten. Angesichts der deutlichen Schräglage des Schiffes drängen nun doch immer mehr Menschen zu den Rettungsbooten. Die demonstrativ gelassene Haltung der Upper Class wird bedrängt durch den Überlebenswillen der Menschen. Der 3. Klasse Passagier Daniel Buckley beobachtet die zunehmende Panik. Haben wirklich alle Passagiere gleiche Chancen? Senator Smith fragt ihn.
Da war eine große Gruppe. Alle waren jetzt fürchterlich aufgeregt. Sie alle kamen jetzt so schnell, wie sie konnten, auf die Decks. Die Leute hatten keine Schwierigkeiten, einen Platz in dem Rettungsboot zu bekommen. Es war noch unmittelbar am Schiff.
Ich möchte Sie fragen, was Sie in jener Nacht gesehen haben. Hatten Sie das Gefühl, dass die Passagiere aus dem Zwischendeck die gleichen Möglichkeiten hatten, in die Rettungsboote zu kommen, wie die anderen Passagiere und Crewmitglieder?
Ja, ich denke, Sie hatten eine genauso gute Chance wie die Passagiere aus der 1. und 2. Klasse.
Nehmen Sie das wirklich an?
Ja, nur als alles begann. Da hat man versucht, sie auf dem Zwischendeck irgendwie festzuhalten.
Was Daniel Buckley bis zu diesem Zeitpunkt seiner Vernehmung nicht weiß, einige der Verbindungstüren von der 3. Klasse in die oberen Klassen und zum Deck waren immer noch verschlossen. 1:40 Uhr. Noch 40 Minuten bis zum Untergang. Kapellmeister Hartley hat mit seiner Band den Salon verlassen und spielt an der großen Treppe weiter Ragtime. Es ist ein selbstvergessenes, musikbesessenes Spiel, eine Flucht angesichts des wachsenden Chaos. An Bord betrinken sich einige Männer, manche irren im Bauch des riesigen Schiffes umher, andere werden immer noch schlafen. Die Menschen begreifen, dass das Schiff unweigerlich in dem eisigen, nachtschwarzen Meer versinken wird. Allmählich breitet sich Panik aus.
Dann kamen 2 Offiziere an und forderten alle Männer auf, mitzukommen. Sie brachten eine Menge von Leuten aus dem Zwischendeck mit. Und dann sagten sie, dass alle Männer an Deck bleiben sollen und zuerst nur die Frauen in die Boote sollen. Die Männer, die bereits in den Booten waren, weigerten sich und wollten nicht rauskommen. Dann nahmen die Offiziere ihre Revolver und feuerten über die Köpfe.
Aussage von Mr. Hugh Woolner, Passagier der 1. Klasse. Mr. Woolner steht unter Eid.
Wir kamen gerade hinzu, als wir einen mächtigen Lärm hörten, und unmittelbar, als ich um die Ecke kam, sah ich diese Abschüsse aus den Pistolen. Stephenson und ich halfen, die Männer aus dem Boot zu bringen, die bereits drin waren. Auf dem Deck standen eine Menge Frauen. Ich denke, es waren Italienerinnen und Ausländerinnen. Die standen abseits von dem Gewühle und trauten sich nicht zum Boot, da sie da durch mussten.
Weil diese Männer um das Boot standen?
Ja, Sir. Wir halfen dann dem Offizier, diese Männer herauszuziehen, an den Beinen und alles, was wir greifen konnten.
Sie zogen sie aus dem Boot raus?
Wir zogen einige herunter, jeden einzeln.
Um 1:50 Uhr kommt Kapitän Smith wieder in den Funkraum, fragt, ob andere Schiffe auf den Notruf geantwortet haben und zu Hilfe kommen. Als er geht, sagt er noch, dass es nicht mehr länger als eine halbe Stunde dauern wird. Um 1:55 Uhr verabschieden sich nun auch die Multimillionäre Esther, Widener und andere Reisende der ersten Klasse von ihren Frauen. Als Margaret Esther in das Rettungsboot mit der Nummer 4 steigt, winkt ihr Mann: Ich folge dir in einem anderen Boot. Es ist eine Geschichte von vielen, die nach dem Untergang der Titanic erzählt werden. Auch die von Benjamin Guggenheim, der sich mit einer Flasche Champagner in seine Suite zurückgezogen haben soll, mit der Bemerkung: Keine Frau soll mit diesem Schiff untergehen, weil Benjamin Guggenheim ein Feigling war.
Mr. Woolner, können Sie aus Ihren Beobachtungen sagen, ob alle Frauen und Kinder an Bord der Rettungsboote gekommen sind?
Soweit ich das sehen konnte, mit Ausnahme von Mrs. Strauss.
Haben Sie sie denn noch in ein Boot gehen sehen?
Ich versuchte es, aber sie lehnte ab, Mr. Strauss zu verlassen. Wir versuchten es dann noch einmal und ich sagte zu ihm: Ich bin sicher, dass niemand Einwände hätte, wenn ein älterer Herr wie Sie hineingeht. Es gibt noch genug Platz in diesem Boot. Er sagte: Ich werde nicht gehen, bevor nicht auch die anderen Männer gehen.
Das Schiff nimmt jetzt eine bedrohliche Schräglage über den Bug ein. Trotzdem arbeiten die Männer im Bauch des Schiffes gegen den Untergang an. Allein 35 Ingenieure werden mit dem Schiff versinken. Senator Smith fragt die junge Mrs. Bishop:
Gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht anzumerken, das unserer Untersuchung im Fall dieser Katastrophe weiterhelfen könnte? Vielleicht das Verhalten der Offiziere und Besatzung der Titanic?
Das Verhalten der Besatzung, soweit ich es überblicken kann, war absolut tadellos. Es war perfekt. Die Männer in unserem Boot waren wundervoll.
2:05 Uhr. Ein letztes Mal kommt Kapitän Smith in den Funkraum. Phillips und sein Assistent Bright schicken immer noch ununterbrochen ihre Notrufe in den Äther.
Mr. Phillips schickte ununterbrochen das CQD und SOS, erhielt aber fast 5 Minuten lang keine Antwort. Dann meldeten sich plötzlich beide, die Carpathia und die Frankfurt, riefen uns. In diesem Moment kam der Kapitän in die Kabine und sagte: Sie können nichts mehr machen, kümmern Sie sich um sich selbst.
Es ist der letzte belegte Satz des Kapitäns. Auf der Carpathia empfängt Funker Cottam den letzten Funkspruch von der Titanic.
Der letzte war: Kommt schnell, unser Maschinenraum läuft voll bis zu den Kesseln. Der Kapitän sagte mir, der Titanic mitzuteilen, dass alle unsere Rettungsboote klar sind und wir so schnell wie möglich kommen. Mit 2 Schichten im Maschinenraum und vorbereitet mit den Rettungsbooten und so. Ich habe keine Bestätigung mehr auf diese Nachricht bekommen.
2:07 Uhr. Noch 13 Minuten bis zum Untergang. Das Wasser ist mittlerweile bis an die Brücke auf dem 7. Deck gestiegen. Jetzt erst gibt der Maschinentelegraph in den Bauch des Schiffes den Befehl: Der Dienst ist beendet. Es ist das Abklingeln. Der 2. Offizier Leitoller berichtet:
Sie kamen aus Richtung der Brücke. Sie vermieden offensichtlich, mit irgendjemandem zusammenzutreffen, hielten sich von den Leuten fern, damit aber auch von den Rettungsbooten. Ich erinnere mich, dass einer eine Rolle Dokumente unter dem Arm hatte, als wollte er zeigen, dass sie ihre Arbeit gemacht haben. Sie waren absolut still. Sie kamen zu mir, gaben mir die Hand und sagten: Goodbye, alter Mann. Sie verabschiedeten sich voneinander und das war's.
Immer weiter sinkt das Schiff kopfüber in den Atlantik. Die Passagiere auf Deck und in den Gängen rutschen. Es ist kein Halten mehr. Über die, die sich noch im Schiffsbauch befinden, gibt es keinen Bericht. Mittlerweile sind 18 von 20 Rettungsbooten im Wasser und entfernen sich schnell vom Schiff, aus Angst, vom Sog in die Tiefe gerissen zu werden. Mit einem beherzten Sprung rettet sich jetzt der Matrose Hemming und schwimmt zu einem der Rettungsboote.
Sie schwammen 200 Yards?
Ja.
Hatten Sie eine Rettungsweste an?
Nein, Sir.
Als Sie das Boot erreichten, wie war das?
Ich schob meinen Kopf über die Bordwand und ich sagte: Gib mir eine Hand, Jack. Foley war an dem Boot. Ich sah ihn stehen. Er sagte, bist du das, Sam? Ich sagte, ja. Und dann zog er, die Frauen und auch die Kinder mich ins Boot.
Verzweifelt versucht der junge Funker Harold Bright, eines der kleineren Rettungsflöße aus den Halterungen zu lösen. Er ist wahrscheinlich einer der Letzten, der den stolzen Kapitän des so stolzen Schiffes gesehen hat.
Ich half das Rettungsfloß, das an der Backbordseite hing, aufs Deck zu bringen. Gerade als ich das Boot endlich löste, sah ich Captain Smith, wie er von der Brücke aus in die See eintauchte. Dann fing alles auf dem Deck an zu rutschen. Aber unmittelbar da kamen wir los und wurden vom Wasser von Deck gespült. Ich hatte dann wirklich Mühe, mich auf dem Ding zu halten und nicht runtergespült zu werden. Dann erlebte ich die aufregendsten 3 oder 4 Stunden, die man sich nur vorstellen kann.
2.15 Uhr. Das Schiff hat jetzt eine Neigung von 45 Grad über den Bug. Das Heck mit der mächtigen Schiffsschraube ragt jetzt 60 Meter hoch aus dem Wasser. 2.18 Uhr. Noch 2 Minuten bis zum Untergang. Im Inneren des Schiffes lösen sich die viele Tonnen schweren Kessel und stürzen zum tief im Wasser liegenden Bug. Jetzt erst erlöschen die letzten Lichter, die die grausige Szenerie bisher beleuchtet haben. Der dritte Offizier, Herbert Pittman, berichtet vor dem Untersuchungsausschuss.
Haben Sie die Titanic untergehen sehen?
Ja, Sir.
Beschreiben Sie bitte, wenn Sie können, wie sie sank.
Ich gebe wieder, was ich aus dem Abstand heraus sehen konnte. Sie verschwand mit dem Vorschiff und der Brücke voran. Dann richtete sie sich auf und ging unmittelbar runter.
In was für einem Winkel?
Sie ging gerade runter. Das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Genau 2.20 Uhr Schiffszeit. Ich nahm meine Uhr, als sie verschwand, und ich sagte, es ist 2.20 Uhr. Und die Passagiere um mich herum hörten es.
Hörten Sie irgendwelche Explosionen?
Ja. Ich hörte 4. Sie klangen wie der Abschuss aus einer dicken Kanone in einiger Entfernung.
Aus sicherer Distanz beobachten auch andere den Untergang.
Ich sah die Lichter genau in dem Moment, als sie versank. Es machte ein fürchterliches Geräusch, wie ein Blitz. Sie schien mir für vielleicht 30 Sekunden auf dem Fleck zu stehen, bevor sie dann endgültig eintauchte. Ich beobachtete ein Stück von der Backbordseite und das Wasser schien für vielleicht eine halbe Minute nicht zu steigen. Und dann glitt sie plötzlich tiefer mit ihren Schrauben runter in das Wasser.
Viele vermeiden jetzt den letzten Blick auf das Schiff, ihre so sicher scheinende Heimat für ein paar Tage. Sie rudern ungeübt und chaotisch, nur weg. Doch sie können sich abwenden von der Katastrophe, weghören können sie nicht. Es ist der Hilfeschrei von über 1500 Menschen, der Todesschrei. Auf vielen Rettungsbooten erstarrt jetzt jegliche Bewegung. Es sind die Schreie, die die Menschen lernen. Frederick Fleet, der Mann, der den Eisberg als erster gesehen hat, sagt später vor dem Untersuchungsausschuss des Senats:
Mr. Fleet, haben Sie in diesem Moment einen Notschrei gehört?
Sehr schwach.
Sehr viele?
Alle zusammen, nehme ich an, waren ein lauter Schrei.
Hörten Sie den Verantwortlichen in Ihrem Rettungsboot irgendetwas sagen über die Schreie?
Nein, Sir.
Auch der Kanadier Arthur Poitchen berichtet:
Wir hörten so etwas wie einen rollenden Ton und die Lichter waren noch an. Dieser rollende Ton war, soweit ich mich erinnere, eine Art Explosion, dann noch eine. Dann gingen die Lichter aus. Dann waren diese fürchterlichen Rufe und Schreie. Wir konnten die Rufe nach Hilfe, das Stöhnen und Schreien nicht genau unterscheiden. Es war schrecklich. Es berührte alle Frauen in unserem Boot, unter denen auch einige waren, deren Männer dort waren. Das hielt eine Weile an. Und wurde dann immer schwächer.
Auf dem Meer treiben jetzt die Hilflosen, die Toten und das Treibgut. Das Salzwasser des Atlantiks hat hier inmitten der Eisfelder unter 0 Grad. Innerhalb weniger Minuten erfrieren die Menschen in ihren Rettungswesten. Die Überlebenden in Rettungsboot 4 versuchen zu helfen. Es ist nur dieses eine Boot, das zurückkehrt. Notariell beglaubigte Aussage von Emily Ryerson, State of New York, Otsego County.
Als der Bug unterging, erloschen auch die Lichter. Das Heck stand für einige Minuten schwarz gegen den Himmel. Als dieses dann auch verschwand, war kein Laut zu hören. Es schien Stunden zu dauern, bis dann die Hilfeschreie der Menschen um uns herum begannen. Es schien kein Ende zu nehmen. Einer rief, rudert um euer Leben, sonst zieht es uns mit runter. Und jeder ruderte wie verrückt. Dann kehrten wir zurück
um noch einige aus dem Wasser zu ziehen. Ein paar Frauen protestierten, aber andere bestanden darauf. Und so konnten wir noch 6 oder 7 Männer aufsammeln. Die Geretteten waren alles Heizer, Stewards und Matrosen.
Die anderen Boote warten ab. Die Frage, ob noch weitere Menschen hätten gerettet werden können, wird ein Schwerpunkt der späteren Untersuchung. Major Arthur Peutschen will helfen, will zurück in das schwimmende Trümmerfeld mit den hilflosen Menschen.
Es war ein Pfiff. Der Quartermaster befahl uns, mit dem Rudern aufzuhören, damit er hören kann. Es war ein Ruf, zum Schiff zurückzukommen. Wir dachten alle, dass wir jetzt zum Schiff zurückkehren. Es war ein Befehl. Aber der Quartermaster sagte, nein, wir gehen nicht zum Schiff zurück. Er sagte, es ist jetzt unser Leben.
Major Peutschen, rebellierte jemand dagegen?
Einige der verheirateten Frauen protestierten. Sie hatten ihre Männer dort zurückgelassen.
Haben Sie sich daran beteiligt?
Ich war vollkommen machtlos. Er war am Steuer und ein sehr bestimmender Mann.
Notariell beglaubigte Aussage von Daisy Minahan, State of Wisconsin, Wood County.
Die Titanic sank sehr schnell. Nachdem sie untergegangen war, hörten wir die fürchterlichen Schreie. Das war 2:20 Uhr nach der Uhr eines Mannes, der neben mir stand. Um diese Zeit legten sich 3 andere Boote und unseres nebeneinander und wurden mit Seilen verbunden. Die Schreie schallten ununterbrochen über das Wasser. Einige der Frauen flehten Officer Lowy von Nummer 14 an, seine Insassen auf die anderen Boote zu verteilen und mit seinem Boot zurückzufahren, um zu retten. Seine erste Antwort darauf war, »Ihr solltet verdammt froh sein, hier zu sein und noch am Leben.« Nach einiger Zeit, in der er immer wieder bedrängt wurde, ihm ging, um in ein anderes Boot zu wechseln, sagte er, »Spring doch verdammt nochmal, spring!«
Eine gespenstische Ruhe liegt über dem Meer. Es ist der Schock des Unfassbaren. Die Titanic und mit ihr über 1500 Menschen sind untergegangen.
Mr. Woolner, gab es auf Ihrem Boot den Versuch, zurückzukehren?
Nein, auf unserem Boot nicht.
Haben die Frauen gebeten, das Boot zu wenden?
Nein.
Haben Sie einen Offizier erlebt, der gesagt hat, dass ein Boot zur Unglücksstelle zurückgehen soll?
Habe ich nicht.
Nachdem Sie miteinander verteut waren, was geschah dann?
Da war eigentlich nichts zu tun.
Während Sie umherdrifteten, sahen Sie irgendwelche Lichter?
Ich weiß nicht, aber da war ein grünes Licht südlich von uns. Nicht immer, aber meistens zu sehen.
Mit Volldampf nähert sich die Carpathia. Doch sie wird noch 2 Stunden brauchen, bis sie am Ort des Grauens eintrifft. Rettungsboot 14 nimmt kurz nach dem Untergang noch 4 Männer auf, die es schwimmend bis zum Boot geschafft haben. In der Nacht sterben 3 von ihnen an Unterkühlung.
Mrs. White, schildern Sie bitte Ihre Eindrücke von dem Untergang.
Es war unheimlich. Niemand konnte sich vorstellen, dass dieses Schiff untergeht. Ich denke, es gab in dieser Nacht keinen Menschen, keinen Mann, der sich das wirklich vorstellen oder auch nur begreifen konnte. Sie sprachen über den Mut der Männer. Ich denke, das war kein Mut, weil sich einfach niemand vorstellen konnte, dass sie untergeht. Wenn sie das tatsächlich geglaubt hätten, dann wären nicht noch solche Sätze gefallen. Einige sagten, wenn ihr an Bord zurückkommen wollt, braucht ihr einen Pass.
Nach einer unendlich lang scheinenden Nacht kommt endlich der Morgen. Mit Staunen sehen die Überlebenden der Katastrophe sich umgeben von Eisfeldern mit gewaltigen Eisbergen darin. Major Arthur Peutschen.
Es schien, dass wir uns in einem Nest von Eisbergen befanden. Einige kleiner. Ich meine, ich zählte insgesamt 5. 2 große, ein anderer war etwas kleiner. Einige waren gezackt und sehr hoch, aber eine Anzahl von ihnen war nicht so hoch.
Beschreiben Sie die Größe von ihnen.
Sie waren mindestens 100 Fuß hoch. 2 von ihnen und von einer Ausdehnung, ich denke, von etwa 300 Fuß breit und 400 Fuß lang, so etwa wie eine Insel.
Endlich erreicht die Carpathia den Ort des Unglücks. An Bord haben die Besatzung und die Passagiere alles zur Aufnahme der Schiffsbrüchigen vorbereitet.
Wir sahen die Lichter eines großen Dampfers, der Carpathia. Alle Frauen begannen ein fürchterliches Spektakel und sprangen herum. Sie halluzinierten und die Seeleute versuchten, dass sie sich wieder hinsetzten, was nicht klappte. Sie standen von da an die ganze Zeit.
Die Carpathia übernimmt in den folgenden Stunden die Überlebenden der Katastrophe. Nach Abschluss der Bergung sendet sie folgendes Telegramm ins Büro der Schifffahrtslinie. Carpathia erreichte Position der Titanic bei Anbruch des Tages. fanden nur Boote und Trümmer. Titanic sank gegen 2.20 Uhr bei 41 Grad 46 Minuten Nord, 50 Grad 14 Minuten West. Alle Boote wurden gefunden. 675 Seelen gerettet, Crew und Passagiere, fast alles Frauen und Kinder. Leyland Line SS Californian bleibt und sucht Ort der Katastrophe weiter ab. Carpathia kehrt nach New York mit Überlebenden zurück. Die Zahl der Überlebenden wird nach einer erneuten Zählung 704 betragen. 374 Frauen und Kinder, 330 Männer. Ein verschwindend kleiner Trost angesichts der vielen Toten und 400 weniger, als hätten gerettet werden können. In New York hat sich seit den frühen Morgenstunden das Gerücht vom Untergang des Schiffes wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Doch noch ist keine Bestätigung eingetroffen, noch ist nichts Genaues bekannt. Erst Montagabend, kurz nach 18 Uhr, wird Direktor Franklin das Telegramm ausgehändigt. Aus den vielen Gerüchten wird Gewissheit. Es war solch ein fürchterlicher Schock, dass wir einige Minuten brauchten, um wieder zu uns zu kommen. So wird er später berichten. Zwei Tage später, am 18. April 1912, läuft die Carpathia endlich in den Hafen von New York ein. Während die einen um ihre Angehörigen trauern, werden der Kapitän und die Besatzung der Carpathia für ihr vorbildliches Handeln gelobt und als Helden gefeiert. Das Verhalten der Besatzung der Californian bleibt bis heute ein dunkler Fleck in der Geschichte der Seefahrt. Erst allmählich begreift die Welt die unglaubliche Tragödie. Der Glauben an die Überlegenheit der menschlichen Technik über die Natur ist erschüttert. Der Untergang der Titanic greift vorweg, was das Trommelfeuer des Ersten Weltkriegs endgültig zerstört. Der Mythos von der Unfehlbarkeit menschlicher Erfindung und seiner Technik. Bei der Lloyds-Versicherung in London wird der Untergang der Titanic mit der berühmten Glocke bekannt gegeben. Es ist ein enormer Verlust. Die Versicherungssumme von 1 Million Pfund wird an die White Star Line ausgezahlt. Die Lohnzahlungen an die Besatzung der Titanic hat die Linie pünktlich mit Untergang um 2.25 Uhr eingestellt. Nur wenige wissen bis heute, das Schiff wurde erst nach dem Untergang versichert, als die Nachricht zwar in New York schon bekannt, doch in London noch unbekannt war. Zahlreiche Geschichten kursieren um das Schicksal der Titanic und seiner Passagiere, deren Quellen und Wahrheitsgehalt nicht immer überprüfbar sind. Vor dem britischen Untersuchungsausschuss wird Lady Duff Gordon unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus den USA zu den ersten Presseberichten befragt.
Sie meinen, Sie haben bis eben nicht die Daily News mit diesem Artikel gesehen?
Niemals. Es war das erste Mal. Das ganze Stück hier ist absolut eine Story.
Eine was?
Eine Story.
Dann ist Ihr Name darunter eine Fälschung, nicht wahr?
Oh, absolut.
Ist es wahr, ich zitiere, ich sagte zu meinem Mann, gut, wir könnten uns in ein Boot begeben, obwohl der Trip nicht mehr als ein kleiner Ausflug bis zum Morgen sein wird.
Vollkommen unwahr.
Ist es wahr, dass Sie sagten, dass einer von Ihnen sagte, das Schiff kann nicht sinken? Und dass ein anderer sagte, Sie werden sich den Tod holen da draußen mitten im Eis. Ist das wahr?
Nein, es ist nicht wahr.
Sagten Sie, es konnte alles klar gesehen werden, da waren keine Lichter auf dem Schiff außer ein paar Laternen?
Nein.
Im Rahmen der Untersuchungen über den Untergang werden zahlreiche Versäumnisse aufgedeckt. Senator William Smith stellt in seinem Abschlussbericht fest,
es wurden keine Belastungstests der Kessel und Schotten und der anderen Ausrüstung gemacht. Keine Rettungsvorrichtungen oder Signaleinrichtungen wurden überprüft. Offiziere und Besatzung kannten sich nicht. Sie waren nicht vertraut mit dem Schiff und seinen Einrichtungen. Es gab keine Übungen, die die Ruhe dieser Reise störten. Wir werden dem gerechten Urteil Englands eine entsprechende Bestrafung des britischen Board of Trade überlassen, dessen Nachlässigkeit und oberflächliche Inspektion diese unzweifelhaft fürchterliche Katastrophe verschuldet hat.
Der Untergang der Titanic hat weitreichende Folgen für die Sicherheit auf See. Umgehend ordnen die Seeämter an, dass zukünftig auf jedem Schiff ausreichend Rettungsboote vorhanden sein müssen. Das SOS, das Save Our Souls, rettet unsere Seelen, wird nun endlich verbindlich für Schiffe in Seenot vorgeschrieben. Festgelegt wird auch die Pflicht, regelmäßig die Notfunkfrequenz abzuhören. Suchscheinwerfer werden vorgeschrieben, ein Reglement für Seenotsignale festgeschrieben. Die Schiffskonstrukteure entwickeln neue Systeme für die Schotten, die ein potenzielles Sinken wesentlich verlangsamen. Der Untergang der Titanic macht fortan die Seefahrt sicherer. Nicht verhindern kann man Katastrophen aus Profitgier, Leichtsinn und Unfähigkeit. Mrs. Stuart White vor dem amerikanischen Untersuchungsausschuss.
Ich habe niemals in meinem Leben eine feinere Gesellschaft von Männern gesehen als die Passagiere auf dieser Reise. Athleten und Männer mit Gefühl. Wenn sie denen erlaubt hätten, mit ihren Familien in die Boote zu gehen, wären diese gut geführt worden und man hätte viel mehr retten können. Stattdessen erlaubte man den Stewards in die Boote zu gehen und sich selbst zu retten.
Die Titanic wird schon bald zur Legende. In der Öffentlichkeit ist das Unglück bald vergessen, nicht jedoch in der Kunst. An Bord einige der reichsten Männer der Welt, die auf ihre Rettung verzichten und lieber einen Whisky trinken, Juwelen und Goldschätze in den Tresoren, die angebliche Jagd nach dem blauen Band, eine Musikkapelle, die bis zum Untergang spielt und mit dem Schiff untergeht, das ist der Stoff, der Schriftsteller und Filmautoren immer wieder inspiriert. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ist die Titanic fast vergessen. Erst die Unterwasserexpedition des Franzosen Jean-Louis Michel und des Amerikaners Robert Ballard bringt mit einem Schlag die Titanic in die Öffentlichkeit zurück. Als nach dem 1. September 1985 die ersten Bilder des Schiffswracks in 3803 Meter Tiefe zu sehen sind, stürzen sich die Medien erneut auf das Thema. Im Jahr darauf werden die ersten Funde geborgen. Sie heizen Fantasien und Spekulationen an. Es folgen unzählige Berichte, Dokumentationen. Es scheint, als würde sich die moderne Medienwelt an das Thema klammern. Den Höhepunkt liefert der amerikanische Regisseur James Cameron 1997 mit seinem Film Titanic. In den Hauptrollen spielen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Insgesamt 11 Oscars erhält der Film. Ausstellungen begleiten ihn und fixieren den Mythos im kulturellen Bewusstsein der modernen Welt. Heute werden Tauchfahrten zum Wrack auch für zahlende Touristen angeboten. Wer den Kick braucht, kann sich für einige $10.000 in die Tiefe des Atlantiks bringen lassen. In 40 Jahren etwa, so schätzen Wissenschaftler, werden Mikroorganismen das Wrack aufgelöst haben. Dann wird nur noch der Mythos der Titanic bestehen bleiben.
Titanic. Untergang und Mythos. Eine Hördokumentation von Heiko Petermann. Erzähler Oliver Nitsche. In weiteren Rollen Annick Klug, Matthias Schervenikas, Fali Lusek. Regie und Ton Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über Albert Einstein. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten beiden Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses und vegane Kondome. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.